Sie hören den Artikel H2-Gebiet, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Ein H2-Gebiet ist eine interstellare Wolke aus leuchtendem Gas mit einem Durchmesser von manchmal mehreren hundert Lichtjahren, in der die Sternentstehung stattfindet. Junge, heiße blaue Sterne, die durch die Gasemission entstanden sind, senden große Menge ultraviolettes Licht aus, das den Nebel um sie ionisiert. In H2-Gebieten entstehen tausende neuer Sterne in einer Zeitperiode von einigen Millionen Jahren. Am Ende führen jedoch Supernova-Explosionen und Sternwinde der größten Sterne dazu, dass das Gas des H2-Gebietes zerstreut wird. Zurück bleibt ein Sternhaufen wie die Plejaden. H2-Gebiete haben ihren Namen durch die große Menge an ionisiertem atomaren Wasserstoff, den sie enthalten, wohingegen H1-Gebiete neutralen atomaren Wasserstoff und molekularen Wasserstoff H2 beinhalten. H2-Gebiete können im Universum noch in sehr großen Entfernungen wahrgenommen werden. Deshalb ist die Untersuchung von extragalaktischen H2-Gebieten hilfreich, um die Entfernung und chemische Zusammensetzung der anderen Galaxien zu ermitteln. Beobachtung: Einige H2-Gebiete sind so hell, dass man sie noch mit bloßem Auge sehen kann. Jedoch wurden ihnen vor der Erfindung des Teleskops im frühen 17. Jahrhundert keine Beachtung geschenkt. Selbst Galileo nahm keine Notiz vom Orionnebel, als er den Sternhaufen in ihm beobachtete. Davor wurde der Nebel durch Johann Bayer als einzelner Stern Theta Orionis katalogisiert. Dem französischen Beobachter Nicolas-Claude Fabry de Peyrès wird die Entdeckung des Orionnebels 1610 zugeschrieben. Danach wurden viele weitere H2-Gebiete in und außerhalb unserer Galaxie entdeckt. William Herschel beobachtete den Orionnebel 1774 und beschrieb ihn als einen unförmlichen glühenden Nebel, das chaotische Material von zukünftigen Sonnen. Die Bestätigung seiner Hypothese musste 100 Jahre auf sich warten lassen. William Huggins mit Hilfe seiner Frau Margaret Lindsay Huggins richtete sein Spektroskop auf verschiedene Nebel. Einige, wie etwa der Andromeda-Nebel, hatten sternähnliche Spektren und schienen aus mehreren hundert Millionen von einzelnen Sternen zu bestehen. Bei anderen Nebeln traf das jedoch nicht zu. Statt kontinuierlich übereinander gelegte Absorptionslinien zu zeigen, zeigten Objekte wie der Orionnebel einige Emissionslinien. Die hellste hatte eine Wellenlänge von 500,7 Nanometer. Dies stand in keinem Zusammenhang mit irgendeinem bekannten chemischen Element. Zuerst wurde angenommen, es handele sich um ein unbekanntes Element, das Nebulium genannt wurde. Eine ähnliche Idee führte 1868 zur Entdeckung des Heliums, als das Spektrum der Sonne analysiert wurde. Obwohl man das Helium bereits kurz nach seiner Entdeckung im Sonnenspektrum auf der Erde nachweisen konnte, fand man Nebulium nicht. Im 20. Jahrhundert schlug Henry Norris Russell vor, dass es sich nicht um ein neues Element handele, das die Wellenlänge 500,7 Nanometer hervorrief, sondern eher ein bekanntes Element in unbekannten Verhältnissen. In den 1920ern zeigten Physiker, dass das Gas eine extrem niedrige Dichte hat. Elektronen können in den Atomen und Ionen metastabile Energielevel erreichen, die sonst bei höheren Dichten durch die ständigen Kollisionen kaum lange existieren können. Elektronenübergänge im Sauerstoff führen zu einer 500,7 Nanometer Welle. Solche Spektrallinien, die nur in Gasen mit sehr niedrigen Dichten beobachtet werden können, werden verbotene Linien genannt. Spektroskopische Observationen haben also gezeigt, dass die Nebel aus extrem verdünntem Gas bestehen. Während des 20. Jahrhunderts beobachtete man, dass die H2-Gebiete meist heiße, helle Sterne enthalten. Diese Sterne haben ein Vielfaches unserer Sonnenmasse und sind die kurzlebigsten Sterne mit lediglich ein paar Millionen Jahren. Zum Vergleich, unsere Sonne lebt mehrere Milliarden Jahre. Es wurde gemutmaßt, dass H2-Gebiete Regionen sind, in denen neue Sterne entstehen. Über einen Zeitraum von mehreren Millionen Jahren wird sich ein Sternhaufen aus einer H2-Region bilden, bevor der Sternwind der heißen jungen Sterne den Nebel zerstreut. Die Plejaden sind ein Beispiel solch eines Haufens, der das H2-Gebiet weggeblasen hat, aus dem er entstanden ist. Nur ein kleiner Rest blieb als Reflexionsnebel erhalten. Ursprung und Lebenslauf. Vorboten eines H2-Gebietes sind Riesenmolekülwolken, englisch Giant Molecular Clouds, GMC. Sie sind sehr kalt, 10 bis 20 Grad Kelvin, und bestehen zum Großteil aus molekularem Wasserstoff. Riesenmolekülwolken können über eine längere Zeit stabil bleiben. Jedoch können Stoßwellen durch Supernova, Kollisionen zwischen den Nebeln und magnetische Wechselwirkungen der Auslöser für den Kollaps eines Wolkenteils sein. Wenn das passiert, kommt es während des Kollabierungsprozesses und der Zerteilung der Wolke zur Sternenentstehung. Wenn Sterne in einer Riesenmolekülwolke entstehen, werden die massereichsten unter ihnen Temperaturen erreichen, die ausreichen, um umliegendes Gas zu ionisieren. Kurz nachdem das ionisierte Strahlungsfeld entstanden ist, erzeugen energiereiche Photonen eine Ionisationsfront, die sich durch das umliegende Gas mit Überschallgeschwindigkeit ausbreitet. Je weiter sich diese Front von ihrem Stern entfernt, desto stärker wird sie abgebremst. Durch den Druck des gerade ionisierten Gases kommt es zur Ausbreitung des ionisierten Volumens. Schließlich erreicht die Ionisationsfront Überschallgeschwindigkeit und wird durch die Schockfront des ionisierten Nebels eingeholt. Das ist die Geburt eines H2-Gebietes. Ein H2-Gebiet bleibt für ein paar Millionen Jahre bestehen. Der Sternenwind der heißen jungen Sterne schiebt das meiste Gas des Nebels weg. Insgesamt scheint der Prozess sehr ineffizient zu sein. Weniger als 10% des Gases eines H2-Gebietes wird benutzt, um neue Sterne zu formen, wenn der Rest weggeblasen wird. Einen weiteren Beitrag zum Gasverlust steuern die Supernova-Explosionen der massereichsten Sterne bei, die bereits nach 1 bis 2 Millionen Jahren auftreten. Stellare Geburtsstätten. Die Geburt eines Sterns in einer H2-Region wird durch Dichte, Wolken und Staub um entstehende Sterne verdeckt. Nur wenn der Sternenwind seinen Kokon wegweht, wird der Stern sichtbar. Die dichten Nebelregionen, die die Sterne enthalten, sind oft als Schatten vor dem Rest des ionisierten Nebels zu sehen. Diese dunklen Flecken nennt man Globule, englisch Bok Globules, nach dem Astronomen Bud Bok, welcher in den 1940ern vorschlug, dass sie Geburtsstätten von Sternen sind. Boks Hypothese wurde 1990 bestätigt, als Infrarotbeobachtungen den dicken Staub durchdrangen und junge Sterne offenbart. Heute nimmt man an, dass ein Bok-Globule etwa die zehnfache Masse der Sonne besitzt, welche sich auf einem Durchmesser von ungefähr einem Lichtjahr verteilt. Meistens entsteht aus ihm eine Formation aus einem Doppel- oder Mehrfach-Sternensystem. H2-Gebiete sind sowohl eine Geburtsstätte für junge Sterne, zeigen jedoch auch Beweise für Planetensysteme. Das Hubble-Weltraumteleskop hat hunderte protoplanetarer Scheiben im Orionnebel entdeckt. Mindestens die Hälfte der Sterne im Orionnebel haben Scheiben aus Gas und Staub, und zwar wesentlich mehr, als sie für die Entstehung eines Planetensystems wie des unseren bräuchten. Eigenschaften, physikalische Eigenschaften. H2-Gebiete variieren sehr stark in ihren physikalischen Eigenschaften. Ihre Größe reicht von sogenannten Ultrakompaktgebieten von ungefähr einem Lichtjahr oder weniger bis hin zu gigantischen H2-Gebieten, die mehrere hundert Lichtjahre groß sind. Ihre Dichte reicht von 1 Million Partikel je Kubikzentimeter in den Ultrakompakt-H2-Gebieten bis hin zu lediglich einigen Partikeln je Kubikzentimeter in den am weitesten ausgedehnten Regionen. In Abhängigkeit von der Größe des H2-Gebietes können sie bis zu mehreren tausend Sterne enthalten. Dadurch ist es komplizierter, H2-Gebiete zu verstehen, als beispielsweise planetarische Nebel, die nur eine zentrale Ionisationsquelle haben. Meistens haben H2-Gebiete eine Temperatur von rund 10.000 Grad Kelvin. Bei der ständig erfolgten Rekombination zu neutralem Wasserstoff und erneuten Ionisation wird eine charakteristische Linienemission erzeugt. Solche Gebiete zählen daher zu den Emissionsnebeln. Wasserstoff besitzt eine relativ niedrige Ionisationsenergie. Weil aber die interstellare Materie zu 90% aus Wasserstoff besteht, leuchten daher viele Nebel am hellsten in dem für Wasserstoff charakteristischen Rot, bei einer Wellenlänge von 656,3 Nanometer, der sogenannten Hahn-Alpha-Linie der Balmer-Serie. Weitere Linien im sichtbaren Bereich sind H-Beta bei 486 Nanometer, H-Gamma bei 434 Nanometer und H-Delta bei 410 Nanometer. Abhängig von Druck und Temperatur im Nebel variieren die Anteile dieser normalerweise schwächeren Linien. Die Farbe des Gesamtlichtes eines Emissionsnebels kann sich dadurch ins Rosa verschieben, wie zum Beispiel bei der vergleichsweise sehr dichten Protuberanzen der Sonne. Umgekehrt kann man aus diesem sogenannten Balmer-Dekrement Druck und Temperatur bestimmen. Der restliche Anteil eines H2-Gebiets besteht zu 10% aus Helium. Die schweren Elemente machen nur noch einen sehr kleinen Bruchteil aus. Es wurde herausgefunden, dass in unserer Galaxie die Menge an schweren Elementen immer mehr abnimmt, je weiter die Entfernung des H2-Gebiets vom Galaxiezentrum ist. Das liegt daran, dass sich mehr Sternenformationen im Zentrum größerer Dichte bilden und so die interstellare Materie stärker mit den Reaktionsprodukten der Kernfusion angereichert wird. Anzahl und Verteilung. H2-Gebiete kann man nur in Spiralgalaxien und in irregulären Galaxien finden. Sie wurden nie in elliptischen Galaxien gesehen. Bei den unregelmäßigen Galaxien kann man sie überall finden. Jedoch findet man sie in Spiralgalaxien meist nur in den Seitenarmen. Eine große Spiralgalaxie könnte tausende von H2-Regionen enthalten. Der Grund für das Ausbleiben in elliptischen Galaxien ist, dass diese durch Galaxienverschmelzung entstehen. In Galaxienhaufen kommen solche Verschmelzungen häufig vor. Wenn Galaxien kollidieren, kollidieren einzelne Sterne meist nie miteinander. Jedoch kommen sich Riesenmolekülwolken und H2-Gebiete ständig in die Quere. Das führt unter diesen Bedingungen zu einer starken Sternenentstehung, die so schnell vonstatten geht, dass aus den meisten Gas Sterne geformt werden. Galaxien, die solch einen schnellen Sternenentstehungsprozess durchlaufen, werden Starburst-Galaxien genannt. H2-Regionen gibt es auch außerhalb von Galaxien. Diese intergalaktischen H2-Regionen scheinen Überreste der Zerstörung kleinerer Galaxien zu sein. Morphologie. H2-Gebiete gibt es in verschiedenen Größen. Jeder Stern ionisiert ein etwa kugelförmiges Gebiet. Jedoch führen die Kombination von ionisierten Kugeln, verschiedener Sterne und das Aufheizen des Nebels zu komplexen Formen. Außerdem formen Supernova-Explosionen ein H2-Gebiet. In einigen Fällen führen die Formationen eines großen Sternhaufens zur Aushöhlung des H2-Gebietes von innen. Das ist der Fall bei NGC 604, einem gigantischen H2-Gebiet in dem Dreiecksnebel. Bekannte H2-Gebiete. In unserer Galaxie ist das bekannteste H2-Gebiet der Orionnebel. Er hat eine Entfernung von ungefähr 1500 Lichtjahren. Er ist ein Teil einer Riesenmolekülwolke, die, wäre sie sichtbar, den größten Teil des Orions ausfüllen würde. Der Pferdekopfnebel und Bernard's Loop sind zwei weitere leuchtende Teile dieser Gaswolke. Die große Magellanische Wolke ist eine Satellitengalaxie der Milchstraße. Sie enthält ein gigantisches H2-Gebiet mit dem Namen Tarantelnebel, 30 Dor. Dieser Nebel ist viel größer als der Orionnebel und bildet tausende von Sternen. Einige von ihnen haben die hundertfache Sonnenmasse. Würde der Tarantelnebel so dicht an der Erde sein wie der Orionnebel, dann würde er so hell wie der Vollmond am Nachthimmel scheinen. Die Supernova SN 1987a ereignete sich in einem Außenbezirk des Tarantelnebels. NGC 604 ist noch größer als der Tarantelnebel und hat einen Durchmesser von rund ungefähr 1300 Lichtjahren, obwohl sie kaum Sterne enthält. Sie ist einen der größten H2-Gebiete der lokalen Gruppe. Aktueller Forschungsgegenstand der H2-Gebiete. Genau wie bei planetarischen Nebeln bereitet bei H2-Gebieten die Bestimmung einiger Elemente Schwierigkeiten. Es gibt hierbei zwei Wege, die von verschiedenen Typen von Spektrallinien ausgehen. Jedoch gibt es zwischen den Ergebnissen, zu denen beide Methoden kommen, manchmal Unstimmigkeiten. Man vermutet, dass der Grund in den Temperaturschwankungen der H2-Gebiete liegt oder dass einige kalte Gebiete mit sehr wenig Wasserstoff dafür verantwortlich sind. Viele Details von massiven Sternenformationen in H2-Gebieten sind noch unbekannt, weil, abgesehen von den großen Distanzen, das nächste H2-Gebiet ist 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt, die Sternenformationen weitestgehend durch Staub verdeckt sind. Es ist somit unmöglich, die Sterne im sichtbaren Licht zu beobachten. Radio- und Infrarotstrahlung kann zwar die Staubformation durchdringen, jedoch emittieren die jungen Sterne kein Licht auf diesen Wellenlängen. Video. Was ist eine H2-Region aus der Fernsendung Alpha Centauri? Siehe auch astronomische Objekte, Nebel, planetarischer Nebel, stellare Evolution, Astrospektroskopie, interstellare Materie, interstellare Wolke, H1-Gebiet. Der Artikel H2-Gebiet wurde von Oleg Slobodetsky mit dem Benutzernamen Xorb am 19. Oktober 2007 gesprochen. Fünf der Hauptautoren dieses Artikels sind Christoph Demmer, Träumer, ein anonymer Benutzer, sowie Bota47 und Feldkurat Katz. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/h-2-gebiet.